Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Mein Name ist Daniela Sarrazin und ich habe heute mir gegenüber sitzend hier direkt im Garten, ihr hört die Vögel im Hintergrund, meine Nachbarin, die Marion Enzinger. Und wir beide, wir wollen heute über Krebs reden. Marion, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
Hallo, ja, ich bin die Marion, ich bin 36, ich habe zwei kleine Kinder im Alter von 5 und 2 und wir leben leider seit vielen Jahren schon mit dem Schatten ja, einer damals Tumorerkrankung. Genau, ich erzähle jetzt einfach mal kurz, wie das bei uns so alles losging. Also es geht nicht um mich, es geht um meinen Mann. Der hat 2014, damals war er 29, in einem Zufallsbefund, sage ich mal, die Diagnose bekommen, dass er einen Tumor im Kopf hat. Genau, und dann begann für uns eine wirklich lange und spannende Reise. Wenn wir mal manchmal so zurück überlegen, ist es wirklich Wahnsinn, was wir da alles miterlebt haben. Und irgendwie wird über sowas nicht gesprochen. Und mir ist jetzt einfach wichtig, dass ich mal meine Erfahrung weitergebe und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung machen kann mit den Erfahrungen, die wir einfach gemacht haben. Genau, also es war 2014, eben in dem Zufallsbefund kam das damals raus, dass mein Mann den Tumor hat im Kopf, und dann ging für uns begann eine wirklich lange Reise. Also von biopsiert worden ist das Ganze. War damals dann, kam raus, ist ein relativ gutartiger Tumor. Prognose war eigentlich auch gar nicht so schlecht. Nur dann begann eben diese Ärzte-Rallye, wie wir es immer ganz schön nennen, in Anführungszeichen. Wir waren im ersten Krankenhaus, hieß es, der Tumor wird komplett rausoperiert. Im zweiten Krankenhaus hieß es, der Tumor ist inoperabel. Im dritten hieß es dann, man macht eine erweiterte Biopsie. Also man sollte ein größeres Stück rausschneiden. Und das hat uns alles so unwahrscheinlich verunsichert einfach. Und ich möchte jetzt auch gar nicht großartig weitermachen oder noch erzählen, was wir alles mitgemacht haben. Es ist einfach wichtig, dass man mit so einer Diagnose den für sich richtigen Weg findet. Weil es bei uns dann tatsächlich erstmal so war, dass wir uns irgendwann dafür entschieden haben oder mein Mann sich entschieden hat, wir machen Wait and Scan. Das heißt, man macht erstmal nichts, beobachtet das alles und macht einfach alle 3 Monate was am Anfang. Dann später wurde es alles, also einmal pro Halbjahr, ein Bild und schaut, wie diese Krankheit sich einfach entwickelt. Nur das war damals so was ganz Ungewöhnliches, weil jeder immer sofort handeln will. Ja? Ich glaube, dieses Wait and Scan oder erstmal zu beobachten ist so was ganz Ungewöhnliches einfach, weil erstmal wird gehandelt, dann gleich Operation und Bestrahlung und Chemo und so weiter und so fort. Wir waren uns damals auch nicht so ganz einig, weil ich wäre, glaube ich, den schulmedizinischen Weg gegangen. Ich hätte sofort alles gemacht und wusste aber auch, dass das für mein Mann damals das Falsche gewesen wäre. Und bin dann auch mit gutem Gewissen seinen Weg mitgegangen, was sich jetzt im Nachhinein auch als absolut richtig rausgestellt hat. Genau, und dann mussten wir erstmal damals, weil bis wir dann ja, uns entschieden haben, wie wir weitermachen, vergingen bestimmt 8 Monate. Und diese 8 Monate waren wirklich für uns die blanke Hölle. Und dann muss man erstmal den Weg zurück ins Leben finden. Weil natürlich macht man dann normal weiter, aber man hat ja trotzdem immer so diesen Schatten. Also es ist irgendwie so Leben mit einem Schleier drüber, weil man ja doch nicht weiß, wie geht's weiter. Und so, ja, und für uns stand dann irgendwann auch die Entscheidung, Kinder oder nicht, im Raum. Wir haben uns dann dafür entschieden, was auch wirklich für uns die beste Entscheidung in unserem Leben war, muss man auch einfach sagen. Und wir haben damals auch dann wirklich von der Krankheit profitiert. Also wir haben es uns wirklich gut gehen lassen. Wir sind gereist, wir sind gewandert, wir sind beides unglaublich leidenschaftliche Bergsportler, auch ein bisschen Extremsportler. Wir waren auf jedem Berg, wir haben Hochtouren gemacht, Skitouren, wir waren klettern, also haben es uns wirklich gut gehen lassen, haben gezeltet, ja. Genau, und jetzt war es leider so, dass Ende letzten Jahres alles begann mit einer Nebenhöhlenentzündung. Da ging es meinem Mann dann einfach nicht gut. Er hat gemerkt, er hat Kopfschmerzen, Druck im Kopf, war dann auch beim Arzt. Die haben alle gesagt, ja, das ist einfach eine ganz normale Nebenhöhlenentzündung und so weiter. Und ja, 2 Wochen lang haben wir das dann beobachtet, bis wir ihn dann schließlich ins Krankenhaus gebracht haben, weil es wirklich schlimmer wurde und auch die ein oder andere neurologischen Ausfälle mit dazu kamen. Ja, und da wurde dann eben eine Riesenveränderung vom Tumor gesehen, einmal strukturell, das heißt, dass er nicht mehr gutartig wurde, sondern schon ein großer Teil sich ins Bösartige verändert hat und auch einfach, dass er gewachsen ist. Genau, und dann ging wieder alles von vorne los. Also wir waren damals dann im Krankenhaus, waren uns dann auch relativ schnell einig diesmal, dass wir um diese Operation nicht herumkommt, dass die stattfinden muss. Dann hieß es auch so schnell wie irgendwie möglich. Genau, dann haben sie meinen Mann im Endeffekt nur fürs Wochenende nach Hause geschickt, sich nochmal da von den Kindern zu verabschieden und so weiter, alles zu packen, noch ein paar Angelegenheiten zu regeln, weil man weiß ja doch nie, wie man nach so einer Operation am Gehirn einfach rauskommt. Ja, und dann begann die Verschiebung, weil dann war es das erste Mal, ja.
Lass uns da gleich nochmal drauf schauen, okay. Marion. Entschuldige, dass ich dir da gerade reingehe, weil da kommt ja gleich eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Mhm. Diese unterschiedlichen Wege, die ihr dann gegangen seid und wie ich auch ins Spiel kam.
Genau.
Eins muss man dazu sagen, an der Stelle nochmal für unsere Hörer. Bis dahin, du hast gesagt, ihr habt ganz viel zusammen gemacht, ihr seid unglaublich sportlich, ihr seid klettern gewesen, ihr habt ganz, ganz viele tolle Dinge gemacht und seid ja auch 19 hier sozusagen bei mir in die Nähe gezogen, also quasi direkt gegenüber. Wir schauen hier sozusagen auf das Zuhause von Marion und Bernhard und den beiden Kids. Und letztendlich ist es ja so, dass Bernhard ja auch total engagiert war in seinem Business. Er ist ja Unternehmer mit seinem Bruder zusammen, hat extrem viele Mitarbeiter und hat sich ja auch wirklich, hat ja für euch einfach was geschaffen wollen.
Absolut.
Und hat das Leben eigentlich mit dir jetzt in dem Sport gelebt, aber ansonsten eigentlich nur gearbeitet. Und dann dieses von 100 auf 0 quasi, ne? Was dann ja letzten Herbst kam.
Genau. Also er war dann noch im September war das dann, glaube ich, war er noch extrem beim Radfahren. Genau, und dann kam eben diese Veränderung, kam dieses, dass er im Krankenhaus war, kam nach Hause und das Leben war im Prinzip weg. Also der Sport ging nicht mehr, er konnte nicht mehr mit den Kindern alleine bleiben, konnte da eigentlich nichts mehr machen, also hat die Rolle auch in der Familie so ein bisschen verloren und konnte auch nicht mehr arbeiten. Das heißt, die so drei Hauptbereiche im Leben, die sind weggebrochen.
Die ihn eigentlich so ausgemacht
haben. Genau. Es war immer schon so, dass wir eigentlich so eine relativ klare Rollenverteilung hatten, die wir eigentlich so nie wollten, weil einfach durch das Arbeiten und auch dadurch, dass wir immer gesagt haben, wir nutzen das Leben auch aus. Ich zwar schon immer mehr bei den Kindern war, das war aber damals auch völlig in Ordnung, aber trotzdem war dann einfach so das Leben von 100 auf 0 im Endeffekt. Genau, es ist alles weggebrochen. Und
man muss dazu sagen, du bist ja selber Betriebswirtin, ne? Du bist ja selber einen Schritt zurückgegangen schon wegen der Kinder, ne?
Genau, also ich habe meinen Beruf damals aufgegeben, was wir schon immer gemacht haben, was ich auch noch jetzt kurz erwähnen möchte während der ganzen Zeit. Wir haben natürlich, also es war jetzt nicht so, dass von 2015 bis 2021 Ruhe war. Es war ja dazwischen schon immer wieder so kleine Rückschritte, die es gab und auch Veränderungen mit der Krankheit. Also mein Mann hat dann schon mal eine Chemo gemacht dazwischen und hat dann leider auch Probleme gehabt mit Epilepsie. Und deswegen haben wir einfach die ganze Zeit über auch immer uns alternative Wege gesucht, wie man diese Krankheit im Prinzip verbessern könnte. Und wir hatten da wirklich den Vorteil, dass wir Zeit hatten einfach. Und also wir haben wirklich wahnsinnig viel ausprobiert. Und genau, und der Bernhard hat auch dann im Oktober eben, als er wusste, oder letztes im November war es dann, als er im Krankenhaus war, eben die Daniela kontaktiert, weil wir kannten uns zwar gut und auch schon lange, aber wir sind mit dieser Krankheit nie nach außen gegangen. Also es wusste fast niemand, dass mein Mann diesen Tumor hat. Was für ihn, glaube ich, gut war und richtig war, weil er einfach in der Arbeit dann auch anders gesehen und auch anders akzeptiert wurde und die Krankheit ihn ja auch de facto nicht eingeschränkt hat. Das muss man auch sagen, er hatte keinerlei Ausfälle. Er wusste, dass er diese Krankheit hat und bis auf diese epileptischen Anfälle, die da leider dazwischen mal kamen, die aber auch getriggert damals waren durch einen Norovirus, konnte er einfach normal leben. Ja, und deswegen haben wir auch gesagt, also hat er sich damals das für sich entschieden, er möchte diese Krankheit nicht groß breitreten, weil die Leute dann den Umgang mit ihm verändern würden. Und das wollte er nicht und das war auch richtig. Für mich war es schwer. Mir hätte es besser getan, ich hätte mit jemandem drüber gesprochen. Aber so ist es eben, die unterschiedliche Herangehensweise. Es wussten ja auch ein paar Leute von uns. Aber genau, und der Bernhard hat dann eben im November der Daniela seine Geschichte erzählt. Und genau, und dann begann eben das mit diesen Verschiebungen von der Operation. Also er ist dann nach Hause gekommen, dann hieß es eigentlich, er soll die Woche drauf gleich wieder ins Krankenhaus und sich operieren lassen, hat dann da aber keinen Termin bekommen, sondern erst, glaube ich, 2 Wochen später, was dann aber wirklich für uns gut war, weil uns die Zeit wahnsinnig gut getan hat und der Bernhard eben auch die Möglichkeit hatte, eben mit der Daniela und in einem tollen Umfeld also tollen Leuten, die wir da auch kennengelernt haben, dadurch Familienaufstellungen zu machen. Und es gab dann eben auch die Möglichkeit, dass sich ein Kreis gebildet hat, der dann für den Bernhard während seiner Operation eine Kraft der Acht-Meditation macht, was damals was ganz wahnsinnig Schönes war. Und auch, genau, und dann ging es eben weiter mit den Verschiebungen. Dann ging erst nicht, weil Streik wegen Corona, dann kein Intensivbett frei wegen Corona. Dann hatten wir leider selber alle Corona. Und so hat sich dann tatsächlich, im Endeffekt hat sich diese Operation um 7 Wochen verschoben. Und er wurde dann am 29.12. letzten Jahres wurde er dann operiert. Und wir konnten wirklich, Gott sei Dank, diese Kraft der Acht-Meditation machen an diesem Tag. Ich war dann bei der Daniela oben im Meditationsraum. War für mich das Beste, was ich während der Zeit hätte machen können. Meine Kinder waren bei den Schwiegereltern. Ich glaube, die waren dann auch ganz dankbar, dass sie abgelenkt waren während der Zeit. Und ich konnte einfach schön ihn dabei begleiten. Und das war jetzt für mich auch eine ganz tolle Erfahrung, weil ich bin ein sehr rastloser Mensch. Ich meditiere eigentlich relativ wenig. Ich bin ein recht nervöser Mensch und schaffe es auch nicht so, das alles so von mir fernzuhalten. Von dem her war das für mich eine super Erfahrung, da einfach ja, irgendwie dabei zu sein und ihn da auch unterstützen zu können.
Jetzt müssen wir gerade mal, glaube ich, stoppen. Ihr hört gerade den Regen und wir gehen mal nach drin und ihr hört uns gleich sofort weiter. So. Jetzt habt ihr uns sozusagen aus dem Coaching-Bereich dazu geschaltet und ja, Marion, magst du einfach nochmal ansetzen? Wir hatten das Thema, dass du berichtet hast, wie es war während der OP, waren wir oben im Meditationsraum, haben meditiert, die Kinder waren bei den Schwiegereltern, da warst du eben stehen geblieben.
Genau. Das war für mich was unglaublich Schönes, eben diese Meditation zu machen während der Operation, vor allem, weil ich da auch relativ wenig Erfahrung habe. Genau, ich bin ein sehr getriebener Mensch, bin ein sehr unruhiger Mensch, sehr nervöser Mensch, vor allem momentan. Genau, und das war einfach was Tolles, was ich während der Zeit machen konnte. Genau, und dann, die Operation ist Gott sei Dank gut verlaufen, auch wie geplant verlaufen, aber wir wussten schon, dass es ja nur eine Teilresektion werden kann. Das heißt, das meiste von dem Tumor ist nach wie vor drin, ja, muss man so sagen. Aber das, was sich wirklich bösartig verändert hat, das konnte zum größten Teil entfernt werden. Genau, danach ging es dann weiter mit Bestrahlung und Chemo. Das ist ja bei Tumoren im Kopf eine Tablettenchemo im Regelfall. Die ist auch nicht so schlecht verträglich wie normale Chemotherapien. Kann zu Hause eingenommen werden. Genau.
Wobei wir da an der Stelle sagen müssen, wenn ich da mal kurz reingreife, dass Bernhard schon so ein bisschen Schwierigkeiten hatte wegen der ersten Chemo, die er nicht so gut vertragen hat, die Tabletten jetzt so einzunehmen, weil mental hat ihn das schon sehr belastet. Ne?
Genau, das war eben aber auch das Problem. Warum er auch mit relativ wenig Leuten über sowas gesprochen hat, weil sobald man zu jemandem sagt, man kriegt eine Chemotherapie, ist irgendwie relativ wenig, und das ist eigentlich so der Ansatz, an den ich jetzt hin möchte, oder was eigentlich meine Quintessenz, die ich hier weitergeben möchte. Es wird einem nie was Positives suggeriert. Es wird einem weder im Krankenhaus noch so im Umfeld gesagt, du machst jetzt diese Chemotherapie, um deine Krankheit im Schach zu halten. Sondern es sagt jeder, oh, du machst eine Chemotherapie, dir wird es furchtbar gehen. Dir wird schlecht werden, dir werden die Haare ausfallen, was jetzt in seinem Fall Gott sei Dank nicht so war. Aber das war damals auch im Krankenhaus, sie nehmen Gift. Punkt. Und wir sind ja recht naturverbundene Menschen, immer schon sehr natürlich und auch gern aufgeschlossen für die alternativen Wege. Also wir sind, die Schulmedizin ist wichtig und die ist auch in diesem Fall wichtig gewesen, und ich möchte da überhaupt nichts abtun. Ich habe da wirklich riesen Respekt vor den Leuten, die da arbeiten und die auch tagtäglich mit der Materie zu tun haben. Nichtsdestotrotz ist einfach das, was einem dabei rübergegeben wird, im seltensten Fall positiv, vor allem bei so einer Krebserkrankung. Und das war auch eben der Fall bei seiner ersten Chemotherapie, die er gemacht hat, dass damals auch jeder gesagt hat, es wird ihnen schlecht gehen, es wird ihnen schlecht werden, ja, und so weiter und so fort. Und dann hatten wir jetzt eben hier auch wieder den Vorteil, dass wir Leute an der Hand hatten, die den Bernhard da gut mental darauf vorbereitet haben. Einfach mit Klopftechniken, mit Ölen, die er sich unter die Nase schmieren konnte, auch nochmal mit Aufstellungen und so weiter. Er war diesmal einfach mental bereit und konnte dann gut diese Strahlentherapie und Chemotherapie machen. Er war offen dafür und genau, und war auch bereit. Und ihm wurde tatsächlich diesmal auch nicht übel. Aber es war dann natürlich schon ein auch vom Alltag her. Also er ist dann jeden Tag mit dem Taxi nach Ingolstadt gefahren, hat kurz davor seine Chemotabletten eingenommen. Ja, wie man das alles Kindern erklärt und so weiter, das steht ja wieder auf einem ganz anderen Blatt. Da möchte ich auch gar nicht drauf eingehen. Ich habe mal versucht, das mit einer Freundin zu besprechen und die hat dann gesagt, ihr wusstet das immer, dass das kommen kann. Was beschwerst du dich denn jetzt? Ist auch ein Ansatz. Das ist natürlich auch ein Feedback, das man da bekommt. Und genau, deswegen gehe ich auf den Punkt gar nicht genauer ein. Also es ist so, natürlich der ganze Familienalltag leidet wahnsinnig drunter. Wir haben trotzdem gesagt, wir möchten vor allem unseren Großen sehr ehrlich gegenüber sein, weil er sehr intelligent ist. Der versteht das auch alles gut und ja, war dann auch mit der Bestrahlung und mit der Chemo recht offen, hat verstanden, um was es da geht, hat den Papa unterstützt, hat ihn dann auch immer danach, weil natürlich nach so einer Operation auch neurologische Defizite da sind, hat auch mit ihm gespielt und dann spielerisch auch den Papa unterstützt einfach und ja, ihn auch ein bisschen, damit er wieder fit wird einfach. Genau, und dann war eben Bestrahlung, Chemotherapie vorbei. Und dann hat er sich aber beschlossen, dass er jetzt 4 Wochen in eine alternative Klinik geht, um diesen Weg auch noch mitzunehmen, um wirklich das volle Spektrum einfach auszuschöpfen. Weil es ja mit der Schulmedizin meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ja nicht getan ist. Weil einfach, also ich muss dazu sagen, ich habe in meiner ersten Elternzeit beim ersten Kind eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht. Weil das einfach ein Thema ist, das mich schon interessiert hat, weil ich ja damals auch schon wusste, dass mein Mann krank ist und wir uns eigentlich auch schon immer mit dem Thema Ernährung, Gesundheit, Natur, alternative Wege beschäftigt haben. Genau, und wir haben dann da eben jetzt für ihn was gefunden, wo eben das Thema Ernährung, Entgiftung, Entspannung eine Rolle gespielt hat und dieses Zentrum wurde auch von Leuten gegründet, die mit Final Stage Survivors gesprochen haben, also mit Leuten, die wirklich im Endstadium der Krebserkrankung tatsächlich noch gesund wurden. Genau, und ich möchte einfach nochmal darauf hin, dass wahrscheinlich am besten auch das hilft, an was man glaubt. Und dass eben leider oft in einem Krankenhaus nur Negatives suggeriert wird. Da hat man eine Krebserkrankung, da heißt es, es ist bösartig geworden und die Prognose ist schlecht. Das ist einfach so und das war jetzt bei uns eben leider auch der Fall. Und da haben wir jetzt eben 2 Möglichkeiten. Ich glaube, man weiß manchmal gar nicht, was das Mindset für eine Rolle spielt. Weil das Mindset ist einfach meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach das A und O. Wir wissen jetzt auch nicht, wie das bei uns ausgeht. Ja? Wir sind auch realistisch. Wir bereiten uns natürlich auch auf das Schlimmste vor, das ist einfach so, das darf man auch nicht vernachlässigen, nichtsdestotrotz bleiben wir positiv und glauben nach wie vor auch an den alternativen Weg und ja, möchten uns auch nicht komplett entmutigen lassen. Und das Schlimmste für uns sind wirklich diese Termine. Wir haben das jetzt mittlerweile seit 8 Jahren immer diese MRTs. Und was da in einem vorgeht, vor so einem MRT, das kann ich niemandem beschreiben. Und diese Tage, wir planen da auch nie was für den Abend oder für den Tag danach, weil wir sind fertig. Wir sind fix und fertig. Und das ist eine Woche davor als Anspannung, da merkt man, die Anspannung wächst. Und ich habe da mittlerweile so ein Trauma, egal, ich gehe zu irgendeiner Vorsorge, in irgendeine Praxis und mir ist physisch übel. Ich zittere, ich habe Schweißausbrüche, weil da so viele traumatische Erlebnisse einfach waren jetzt in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen 8 Jahren. Und irgendwie, man ist da so schlecht darüber informiert. Also ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Natürlich ist man auf sowas nie vorbereitet und es kann einen leider jederzeit treffen. Es ist nur so, mir ist es nur ganz wichtig, dass es einfach für eine Krankheit immer verschiedene Wege gibt und dass jeder den für sich richtigen Weg suchen muss und dass es wichtig ist, sich eine Zweitmeinung einzuholen und dass es auch wichtig ist, sich ein stabiles Umfeld zu suchen, das einen unterstützt. Und wir hatten da wirklich das Glück, dass wir die Daniela gegenüber hatten, die einfach uns da auch alternativ ein bisschen den Weg geleitet hat und wirklich sofort wir eine Entourage an Leuten hatten, die da hinter uns gestanden sind. Und das ja auch schon eine Rolle spielt. Ich meine, es ist ja im Endeffekt mit so einer Kraft der 8-Meditation ist ja nichts anderes als Daumen drücken. Wenn man es mal so ganz einfach sagt, man denkt in dieser Zeit an jemanden, aber es war nicht nur das. Es gibt ja noch das Thema Epigenetik, Aufstellungen und ich kann jedem nur empfehlen, sich da jemanden zu suchen, der einen auch auf diesem Weg unterstützt, dass man einfach emotional und mental stabil bleibt.
Marvin, ich finde das total mutig, was du hier gerade machst. Und ich weiß ja auch, dass es dir so wichtig ist, einfach auch die Tür aufzumachen für andere Familien, denen es ähnlich geht. Weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es einfach gar keine Anlaufstellen gibt für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ihr es seid. Und ihr natürlich jetzt so mutig wart ja auch. Ich meine, für Bernhard war es mutig, zu mir zu kommen und mir seine Geschichte zu erzählen. Und er wusste ja auch nicht, also soweit hatte ich mich ja nicht aus dem Nähkästchen herausgewagt, mich sichtbar zu machen mit all dem, was ich da auch mit den Menschen, die mich ja umgeben, auch zur Verfügung stellen kann. Und es ist ja für dich jetzt ein mutiger Schritt in die Öffentlichkeit damit. Es ist ja auch ein mutiger Schritt von mir, mich sichtbar zu machen mit all dem, weil wir, du hast es gerade eben gesagt, wir haben ja einfach auch geschaut auf das, wo kommt die Krankheit her. Denn die Krankheit sozusagen zu behandeln, ist sicherlich ein schulmedizinischer Weg, zu schauen, wo ist der Ursprung, ist ein psychosomatischer, oft einer auch, der Ursprünge in der Vergangenheit, in der Familie, in der Historie hat. Und da hilft einfach kein Medikament, da darf jeder Einzelne für sich nochmal tiefer schauen. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft manchmal, es ist auch sehr anstrengend, es ist sehr intensiv. Die Menschen begegnen sich auf einer ganz anderen Ebene, haben wir ja auch erlebt. Mhm. Ja. Und es ist tatsächlich etwas, dazu muss ich bereit sein. Und ich finde das großartig. Ihr seid da als Familie, wie ich finde, extrem zusammengewachsen. Habt wirklich zusammengehalten. Natürlich ist es so, jetzt auf dem Weg wissen wir nicht, wie du schon sagtest, wie es ausgeht. Ich für meinen Teil bin da sehr zuversichtlich.
Wir auch.
Ja, wenn ich ihn so sehe, habe ich so das Gefühl, dass es immer auch wieder Aufs und Abs gibt, aber dass es tatsächlich auch dann wieder ja einen Platz braucht als Mann, als Vater im Familiensystem, weil du hast im Moment, hast du teilweise, jetzt im Moment finde ich, dass sich das geändert hat, aber vor noch wenigen Monaten, direkt nach der OP, hattest du in Wahrheit irgendwie 3 Kinder daheim, ne?
Ja. Ja, es ist schon auch so ein Hardcore-Alltag, wenn man sich, also nur so ein Szenario möchte ich auch gerne beschreiben, man ist mit beiden Kindern beim Einkaufen und kriegt einen Anruf, weil der Arzt gerade bei meinem Mann im Krankenhaus ist und mein Mann einfach sich nicht mehr Sachen merken konnte. Und dann hat man 2 schreiende Kinder im Edeka, damals noch mit Maske, und einen Arzt am Telefon, der einem jetzt irgendwas erklärt. Das sind einfach so diese Szenarien, das ist unglaublich. Oder auch, dass man, meine kleine Tochter ist noch zu Hause, der Große ist im Kindergarten, aber auch diese, dass man einfach keinerlei Ruhe mehr hat. Dass jede freie Sekunde, die man eigentlich hat, irgendwie mit diesem Ärztezeug gefüllt ist, weil man ein Bild, also ein MRT kopieren muss, weil man es wohin schicken muss, weil die Krankenkasse was will, weil man einen Arzttermin braucht, weil man ein MRT ausmachen will. Also das ist einfach, es ist alles irgendwie davon beherrscht. Und ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. Und auch, weil ich vorher gesagt habe, es gibt relativ wenige Anlaufstellen, also es gibt mit Sicherheit welche. Es ist nur bei mir so, dass ich oft auch nicht mehr dann die Kraft habe oder die Nerven habe, mich da wirklich dann am Ende von dem Tag ans Internet, also an PC zu setzen, ins Internet zu gehen, um mir da diese Anlaufstellen rauszusuchen. Und vieles ist da halt mittlerweile auch online oder sind Foren oder so. Ich bräuchte da einfach mal jemanden, oder ich hätte es gebraucht, jemanden, mit dem ich sprechen kann, oder eine Selbsthilfegruppe oder sowas. Aber sowas ausfindig zu machen, ist für mich irgendwie schier unmöglich. Wenn, dann ist es online, aber eigentlich nie in der Gegend. Und natürlich gibt es Anlaufstellen und ich war da auch relativ oft, aber da kriegt man dann wieder 5 Flyer in die Hand gedrückt. Und man ist irgendwie, man geht dann immer von A nach B und da muss man sich dann wieder drum kümmern. Und dann, also es verschwindet aber auch oft im Alltag. Und dann ist es aber auch so, wenn man zum Beispiel bei der Krankenkasse Unterstützung anfragt, heißt, man bekommt keine, weil ich bin ja zu Hause. Ich soll doch das alles bitte machen. Aber dass ich ja auch nicht zu Hause bin, um hauptsächlich hier Krankenpfleger zu spielen oder mich um die ganzen bürokratischen Sachen zu kümmern, sondern eigentlich um meine Tochter aufzuziehen, wird da auch vernachlässigt. Also es ist, Unterstützung zu finden ist schwierig.
Ja, Marion, ich habe schon tatsächlich so gerade so ein Visionsbild. Ich glaube, dass wir nicht das letzte Mal hier so miteinander gesprochen haben, dass wir deine Erlaubnis vorausgesetzt auch die Zuhörer so ein bisschen auf Stand halten.
Gerne, ja.
Ne? Und dass wir dann einfach nochmal so gucken, was passiert so, wie geht's auch weiter. Und vielleicht Wenn es so etwas noch nicht gibt, weißt du ja, ich bin dann immer eine Freundin davon, dann bring's ins Leben. Mhm. Ja? Und vielleicht ist es ja auch nochmal so ein Weg, wirklich zu sagen, hey, ich bin eine Mami von kleinen Kindern, gerade in dieser Zeit, wir wissen das aus dem Systemischen, wo ja eigentlich alles, was Beziehung, Nähe, Urvertrauen, Geborgenheit anbetrifft, was diese kleinen Persönlichkeiten irgendwann in ihr Leben bringen, ist ja in dieser Zeit geprägt und das weißt du selber und deswegen bist du dann natürlich nochmal doppelt bemüht, also wirklich auch allem gerecht zu werden. Ne? Mhm. Und wenn ich dann so auf dich schaue, habe ich auch manchmal ja den Impuls, dass ich sage, du wirst allem gerecht, aber wie ist es denn mit dir? Wie wirst du dir noch gerecht?
Ja, momentan vermutlich gar nicht.
Ja, und vielleicht geht es ja anderen Mamis ähnlich wie dir und ja, vielleicht machen wir dazu nochmal einen Podcast.
Ja, gerne.
Ganz lieben Dank, Marion. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit, fürs mutige Zeigen.
Ich sage danke für die Möglichkeit.
Und ich wünsche jetzt allen Hörern ja eine gute Zeit nach diesem Podcast. Ich glaube, das beschäftigt jeden von uns, wenn wir solche Geschichten hören. Aber davon gibt es so viele da draußen. Also, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.